Ja, hallo, liebe Sternfans, wir sind wieder das Podcast oder der Podcast Sterntor, je nachdem. Und mit dabei ist natürlich auch Thomas. Hallo Thomas.
Hallochen.
Wir sind heute aber nicht alleine zu zweit, sondern der Stevie ist auch mal wieder da. Hi Stevie.
Hi.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Du warst ja schon, weiß gar nicht, wie oft da, ein-, zweimal mindestens.
Ne? Dreimal.
Dreimal. Was ist das schon? Das ist sehr gut. Die Folge, Thomas, wie heißt denn das Ding?
The Siege, Part 1.
Im Deutschen. Die Belagerung, Komma, Teil 1. Sprachvariation muss ich gerade mal hier irgendwie händisch gucken. Das hatte ich mir hier irgendwo aufgemacht, den Tab. Bei den Franzosen ist es belagert, also zurück übersetzt. Bei den Russen Blockade. Und japanisch ist es dann Looming Crisis, erster Teil. Also, ich weiß nicht, das hat er irgendwie nicht richtig auf Deutsch übersetzt, sondern nur auf Englisch, aber ist okay. Ja, zu den Daten kann man sagen, geschrieben hat es Martin Gero und Regie Martin Wood. Ja, Ausstrahlung, Originalausstrahlung laut StargateWiki.de 1.3.2005 und deutsche Erstausstrahlung an meinem Geburtstag am 22.06. Ja, 2005, aber ja, Thomas, das müsste gleich sein, ne, die...
Hast du, hast du da ein Typo? Ich guck mal gerade nach, weil ich habe hier 12.06. stehen.
Warte, ich gehe nochmal.
Normalerweise
guck ich nochmal auf der Website nach, warte. 22.06.2005 und 1.3.2005 ist World Premiere gewesen.
Laut StargateWiki.de. Nein, also ja, jetzt geht es um die Deutschland. 12.06. habe ich hier.
Normalerweise nee, Deutschland Premiere 22.06.2005 steht hier.
Ja, warte.
Okay, dann hat...
Dann habe ich einfach nur, ja, okay, ich habe einen Typo drin gehabt, ja, okay, alles gut, 22.06. Genau. Auch bei IMDb,
passt. Quote 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 10,2% Sendeanteil bedeutete, wie auch immer, Feedback gab es, glaube ich, nicht. Kommt ja jetzt frisch von der FriendsCon, Grüße gehen raus an alle, die das hören und dabei waren, natürlich, war sehr schön, und dann sieht man sich auf der FedCon. Wohlmöglich wieder. Ansonsten, Thomas, wo geht denn diese Folge los? In einem Korridor ist es ja nicht.
Wir sehen einen Teil des Weltraums und da ist die Hive-Schiff Armada zu sehen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe da, ne, also ich hätte gesagt, das sind 5 Schiffe. Aber hier steht Hive-Schiffs und Cruisers, weil irgendwann später wird die ganze Zeit immer von 3 geredet. Und das stimmt nicht von dem, was man hier sieht. Also man sieht 5 Schiffe, welcher Natur auch immer. Ne, ganz kurz, die jetzt irgendwie in den Hyperspace eintauchen und dann geht's im atlantischen Kontrollraum weiter. Ja, McKay hält da irgendwie ein Briefing ab und zeigt nochmal hier irgendwie auf der Sternkarte die Trajectory, also den gedachten Kurs der Wraith-Schiffe. Ja, er berichtet nochmal hier, ne, Thieler hat irgendwie berichtet, dass hier die Wraith mehr an der Erde interessiert sind als an Atlantis. Und ne, wir hatten ja schon drüber geredet, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, das durch das Gate zu machen. Anderer Plan, da kommen wir aber später drauf, könnte theoretisch auch möglich sein, aber wie gesagt, später. Ja, auf jeden Fall würden sie wohl irgendwie am Lagrange-Punkt des Sternsystems rauskommen und da dann auch auf den Satelliten treffen, den man schon entdeckt hatte. Selenka mischt sich dann ein und sagt, ja, hier vermutlich gab es früher Dutzende von diesen Satelliten, aber die werden wohl im Krieg mit den Wraiths zerstört worden sein. Und McKay, aber ja. Wie dem auch sei, hier ist es geht darum, dass wir das hier zu unserem Vorteil nutzen könnten. Shepard ist sich nicht sicher, wie das gehen soll, weil das Ding war ja doch tot. Ne, aber ja, wir könnten es wohl, sagt McKay, wieder zum Leben erwecken. Und ja, ne, Selenka hat noch ein paar Einwände, aber McKay bügelt da einfach drüber weg. Und ja, wir wissen nicht, was so wirklich da falsch mit ist. Aber ne, vermutlich ist es einfach nur, hat keinen Juice mehr, keine Energie. Und deshalb werden die Wraith das Ding wohl auch ignoriert haben damals. Ne? Oder also man hofft wohl, dass es auch heute so ist. Ja, Selenka sagt dann hier, ne, wir haben irgendwie ausgerechnet, dass wir ein einziger Naquada-Reaktor könnte wohl das ganze Ding wieder ans Leben bringen. Ja, Ford dann auch so fing, ja, das ist doch, wie soll das gehen? Also wir können doch hier auch auf Atlantis die Waffensysteme nicht damit versorgen. Und Selenka hat eine ganz einfache Erklärung, das ganze System dort, der Satellit ist nicht dafür gedacht, um mit einem Zero-Point-Modul betrieben zu werden, im Gegensatz zu Atlantis, was ja auch irgendwie merkwürdig ist, also wenn das kein ZPM ist, wir kennen bei den Antikern ja eigentlich nur ZPMs, okay, ich weiß nicht, wie jetzt die Puddle-Jumper betrieben werden, aber eigentlich, egal wo man hingegangen ist und was Antikisches gefunden hat, war es immer ein ZPM, also merkwürdig, dass es jetzt irgendwie was anderes sein sollte, vor allen Dingen bei der Größe. Man weiß es nicht, werden wir auch, glaube ich, nie rausfinden. Naja, wie dem auch sei, Shepard hat so seine Zweifel darum, dass das ein Hive-Schiff ausschalten könnte, aber McKay hat in den Ancient Database wohl kein Problem, ne? Wäre sogar drei, könnte man sogar alle drei ausschalten, wenn das vollständig geladen ist, ne? So von wegen, ne? Die Ancient Technology ist halt wirklich dumm auf die Art. Die haben halt nur den Krieg verloren, weil sie zahlenmäßig komplett unterlegen waren. Hat Shepard dann auch den Finger nochmal in die Wunde legt und sagt, das sind wir auch. Ja, Bates sagt dann auch, wir haben auch viel zu wenig Waffen. Ja, Zelenka beruhigt da irgendwie nochmal die Gemüter und sagt, ja, die werden den Satelliten schon nicht als Bedrohung sehen. Und ja, Military, ne, also im Militärsprech, sagt McKay dann auch, ne, das, ne, wie Überraschung, ist auch ein Element, das auf unserer Seite zu zählen ist. Und ja, Liz erkundigt sich dann, was er denn brauchte. Für, ja, 15 Stunden mit dem Puddlejumper hin. Na, so wie eine kleine Crew, myself, Grodin und ein Pilot und Shepard will auch mit, aber Liz wiegelt ab und sagt hier, Miller kann das durchaus übernehmen. Ich brauche hier Alternativen zur Alpha-Site, ne? Also falls das hier in die Hose geht. 49 Stunden hätte man, unterbricht dann McKay nochmal. So, wir werden jegliche Sekunde davon nutzen. Noch irgendwelche Fragen will Liz haben, aber Geiner meldet sich und ja, dann gibt Liz ihr okay. Na, also von wegen hier, mach dir keinen Druck. Sagt sie nochmal zu Rodney hier von wegen, ne? Der Satellit ist ja das Einzige, was zwischen uns und den Wraiths steht. Und ja, okay, ne? Shepard greift das auch nochmal auf, ne? Kein Druck, ne? Als er an McKay vorbeigeht, die Versammlung ist aufgehoben. Endteaser, Opening Credits. Und in der Krankenstation geht es dann an der Stelle dann weiter.
Ja, Teela sitzt da auf dem Bett und Beckett und John sind da auch da und sie meint, dass es ihr gut geht. Shepard findet das. Klingt jetzt nicht so enthusiastisch, aber Teela meint, ja, sie ist da bereit für den Dienst. Naja, ist schon klar, mein Shepard, nach dem Motto, Teela zu Beckett, ja, sagen Sie ihm, mir geht's gut. Ja, dann sagt Beckett, dass das stimmen würde und es kein Grund bestünde für die medizinische Aufsicht da noch irgendwie zu machen. Teela schaut John triumphierend an und na gut, meint der. Hiermit sind sie wieder im Dienst. John verschwindet, Beckett tätschelt ihr dann kurz die Schulter und Teela atmet aus. Dann geht's rüber ins Labor, wo Rodney packt da einen Aquada-Reaktor ein. Zelenka wuselt da um ihn rum und macht da irgendwas, Kabel noch und McKay ist ein bisschen genervt. Das meint dann, ja, komme ich doch alleine da zurecht, ne, Radek, und gibt's ja nicht irgendwas Sinnvolleres, was sie tun können. Und naja, ich denke, ich sollte gehen, meint er dann auch. Und ja, gehe, sehe ich auch so. Und Zelenka, aber nee, auf die Mission. Und so, hä, wie ist das denn? Naja, sicher, vielleicht wissen Sie etwas mehr über das Satelliten und McKay, ja, wie großzügig von Ihnen. Aber Sie wissen nicht so viel über die Stadt, wie ich, mein Zelenka und McKay. Okay, ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Wenn es dort, egal aus welchem Grund, ein Problem gibt, dann sollte ich dort sein und nicht Sie. Und McKay, ja, da wird es schon kein Problem geben. Und Zelenka sagt, Rodney, das kannst du ja nicht wissen. McKay meint dann, wenn es so aussehen sollte, dass wir ihn nicht hinbekommen, dann drehen wir um und kommen halt zurück. Jetzt wird mir klar, dass ich überall unersetzlich bin. Also mit mal voll Selbstvertrauen. Und Zelenka, ja, wissen Sie was, ich nehme das zurück. Und McKay ist dann schadenfroh, ja, tut mir leid, Sie können es nicht zurücknehmen, weil Sie es eben zugegeben haben, dass ich klüger bin als Sie. Und ja, habe ich nie zugegeben und ja, dies, das. Oh, ihnen ist schwer gefallen, das zu sagen, aber die Wahrheit kam durch und sie fühlten sich dazu gezwungen, meint McKay. Der Denker meint dann ja, dass McKay ein armseliger kleiner Mann sei und macht so einen Zeigefinger und Daumen, diese kleine Geste halt. Und McKay, hey, ich lasse mir diesen Augenblick nicht kaputt machen. Herr Rodney schließt die Box und meint, dass man eben so lange auf seine Stadt aufpassen soll, was auch schon geil ist, als ob er da der Bürgermeister ist. Ja, sie schütteln sich dann doch noch irgendwie die Hände und Zelenka wünscht viel Glück. Und McKay, yep, schnappt sich die Box und geht dann aus dem Labor und na dann mal los. Ja, und dann geht's im atlantischen Besprechungsraum weiter.
Bates, Shepard und wir sitzen also am Tisch. Jeder hat so ein Tablet vor sich. Erkundigen sich nach möglichen Planeten also als Ausweichstützpunkt. Da meint Bates zum Beispiel MA5 393. Shepard meint, nee, wir waren dort während der Nacht. Tagsüber würde es irrsinnig heiß. Das ist nicht wirklich eine Option. Wir meint, dass sie ein Problem hätten, wenn die Alpha-Stützpunkt, den wir ausgesucht haben, nicht markiert hätten. Shepard meint, die können einen ganz schön auf die Nerven gehen, was? Wir nickt, ja, das können sie. Shepard meint, was ist mit M4H212? Welches? Nein, da wimmelt es von Genie-Spionen und Shepard, ist das eine Tatsache oder regt sich da nicht wieder ihr siebter Sinn, Sergeant? Und Bates meint, ist eine Tatsache, Sir. Wie meint darauf, der sieht gut aus. M1M316. Stackhouse berichtet hier von einer furchtbaren Umgebung und soweit es sein Team beurteilen konnte, scheint er unbewohnt. Shepard wird von wie angesehen. Ich rufe mein Team zusammen und ziehe los. Wie meint, ja, gut, Major, aber nicht vergessen, es muss nicht ideal sein, es reicht schon ein Okay. Shepard steht auf und meint, dass das kapiert hat. Bates wirft mir noch einen abschätzenden Blick zu, bevor er John folgt. Als nächste Szene im Torraum von Atlantis. John befindet sich oberhalb der Treppe, als Bates ihn anspricht. Sie gehen gemeinsam die Stufen hinunter. Bates fragt Major, ob Taylor sie begleitet und Shepard meint, das fragen Sie doch nicht im Ernst. Bates antwortet darauf, ich halte es für eine falsche Entscheidung, Sir. Und Shepard meint darauf, jetzt geht das schon wieder los. Bates meint halt, wir sind immer noch nicht ganz im Klaren über ihre Verbindung zu den Wraiths und meiner Meinung nach sollten wir sie nicht an Informationen lassen, die die Wraiths nicht bekommen sollten, schon gar nicht die Lage unseres Evakuierungsortes. Shepard meint, der Arzt hat gesagt, dass sie gesund ist. Bates meint, das freut mich zu hören, Sir, wenn sie nicht kontrollieren kann. Also was die Wraiths wissen, bleiben stehen und Shepard meint, dass er das nicht weiß. Bates meint genau, wir wissen es nicht. Sie hat alles gesehen, was die sahen. Wer sagt, dass sie nicht das Gleiche mit ihr tun können? Sehen, was wir sehen. Vielleicht wurde sie ja auch. Shepard meint, sie ist ein fester Bestandteil meines Teams. Punkt aus. Ende der Diskussion weiterging. Der lässt Bates stehen, auch wenn ihm die Anschuldigung nicht gefällt. So ist Bates Einwand nicht abzuschlagen. Nächste Szene ist das Labor in Atlantis und Zelenga zeigt, wie eine Computersimulation und Zelenga meint, dass er die Simulation entwickelt hat und die zeigt, wie die Stadt zerstört wird durch den Selbstzerstörungsmechanismus. Und er lässt die Simulation laufen auf einem großen Bildschirm. Können wir sie verfolgen? Nach der Sprengung fällt die Stadt in einzelne Stücke und sinkt auf den Meeresboden. Wie meint, ich bin froh, dass sie meinten, ich müsste das unbedingt sehen. Jetzt kann ich meine Albträume noch lebendiger gestalten. Zelenga meint, das wird nicht ausreichen und wieder fragt, was er damit meint. Zelenga meint, unser Selbstzerstörungsplan ist nicht annähernd effektiv genug. Vivi meint, dass es für sie sehr effektiv aussieht. Zelenga meint, daraufhin, Atlantis ist mehr als nur eine Stadt, es ist ein intergalaktisches Raumschiff. Wir meint, dass sie das weiß. Ja, Taylor sagt die Wahrheit, kein Interesse daran, Atlantis zu zerstören, so kommen sie her, weil sie zur Erde wollen. Doch das gelingt ihnen nur, wenn sie durch das Stargate gehen. Wie meint das, was bedeutet, sie dürfen die Stadt nicht kriegen und darum Störungsmechanismus zur Lenker. Ja, aber wenn sie auch nur etwas einfallsreich sind, was ich leider annehmen muss, dann können sie locker das Wrack auf dem Meeresgrund zu einem eigenen Raumschiff umbauen.
Das ist an der Stelle auch eigentlich totaler Quatsch. Also, dass sie hier die Bedenken haben, dass die Wraiths dann irgendwie runtertauchen und dann irgendwie reverse engineeren, also wenn sie den Antrieb da finden oder Teile davon oder die Datenbank oder was auch immer, dass sie daraus irgendwas bauen könnten, womit sie dann einen intergalaktischen Antrieb einbauen könnten. Das Problem sind hier an der Stelle zwei Sachen. Zum einen, der intergalaktische Eintrieb braucht 3 ZPMs, haben die Wraith nicht. Und zum anderen, Atlantis wurde im Meer versenkt. Das war zusammen mit dem Schild, wobei das Schild mehr dafür da war, jetzt das Wasser abzuhalten, war das aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ein unüberwindliches Hindernis. Die haben Atlantis ja dann nicht weiter angegriffen, die sind ja dann abgezogen. Warum auch immer, weil es keinen Sinn mehr machte und weil von den Antikern vermutlich irgendwann keinerlei Aktivität mehr zu sehen war. Wir wissen ja, die sind ja dann abgedampft. Keine Ahnung, ob die Wraith-Schiffe nicht wasserdicht sind, aber das ist auf dem Boden des Meeres vermutlich schon sicher. Sonst hätten die Wraiths damals Atlantis durchaus auch weiter angegriffen und hätten es dann auch final zerstört. Also irgendwas muss mit dem Wasser sein, was für die Wraiths kein Obstacle ist, was sie überwinden könnten. Wer weiß, was es ist.
Und wir meinen, dann brauchen wir einen größeren Rums, damit die Teile kleiner werden. Zelenga meint, ja schön, das würde sicher helfen, aber mehr Sorgen mache ich mich um die Datenbank der Antike. Deren Fähigkeiten, Daten wiederherzustellen, ist unglaublich redundant. Wir meinen, unglaublich redundant. Und Zelenga Lächelt, ja, es ist immer wieder gut, aber im Ernst, wenn die Wraiths auch nur einen winzigen Teil der Datenbank wiederfinden, Sisybis kann sich den Rest der Szene denken und übergibt den Kopf in die Hände und Salenga meint, genau das macht mir große Sorgen. Ja, na schön, wie schwer wäre es, alle Datenbankterminals zu vernichten, Salenga, und machbar schwer, wir müssten einen Weg finden, wie wir die antike Datenbank für immer löschen könnten. Wir fragt, ob er das hinbekommt, Salenga meint, dass er es versuchen kann. Wir fragen ihn noch, okay, versuchen Sie es aber, bevor wir irgendwas löschen, müssen wir erwägen. Sie wird durch Bates unterbrochen, der sich über Funk meldet und Bates meint, Dr. Weir, ja, dass es eine Geldaktivierung von außen gibt und Major Shepard kommt ungenehmigt zurück. Sofort machen Sie sich auf den Weg.
Im Atlantischen Gate rum geht es an der Stelle dann weiter. Wir sehen ein paar Soldaten, die dort stehen, mit ihren Waffen in Händen. Das Gate ist aktiv. Liz kommt dazu und fragt, was denn falsch ist, was denn verkehrt ist, was denn passiert sei. Bates berichtet so von wegen, ja, sie haben wohl irgendwie, sind auf irgendwie Widerstand getroffen. Ich vermute mal, das sind die Wraiths gewesen. Und ja, Wraith, aber dieser Planet ist doch unbewohnt und ja, war er jedenfalls bisher. Bates steht jetzt auch unten vorm Gate, auch die P90 gezückt und dann kommen Shepard, Ford und Teela rückwärts durch das Tor, feuern rückwärts und dann da rein. Wobei das ja auch überhaupt nichts bringt. Diese Szenen sehen wir ja öfters, aber die Wurmlöcher funktionieren ja nur in eine Richtung. Ne? Also egal, was sie da reinschmeißen, von der Seite, das Gate kam wird von außen aktiviert, da kommt nichts durch. Also das ist eigentlich auch totaler Quatsch. Bringt halt nur was, wenn du direkt was hast, was mit dir durchs Gate kommt, ne? Dass das dann im Gate-Raum irgendwie umnietest. Aber da kommt nichts mit durch, das Gate schaltet sich ab und Bates fängt direkt an zu ranten. Ja, ich habe Ihnen doch erzählt, das ist doch hier, die ist doch einfach eine Belastung, ne? So von wegen, ich werde jetzt hier irgendwie ihre Personal Feelings nicht mehr diese Einrichtung hier bedrohen lassen und Teela auch total voll, hä, was, wie, wo? Ne? So, ja, hier, ich zeige nicht direkt mit dem Finger auf dich, du wirst das schon nicht absichtlich machen, aber die Wraiths müssen die Informationen von dir kommen. Und Shepard auch total verwirrt, hä, wovon redest du? Wir sind hier irgendwo in unserem Ding hier, ne, was waren das? Ne, Ford dann ergänzt dann, sah aus wie ein T-Rex. Ja, ein T-Rex, sagt Shepard. Ne, so viel, kein Wraith, ne? Woher kommen jetzt irgendwie diese Anschuldigungen? Und ja, Liz will das aber nicht weitergehen lassen in der Kurzsicht. Ist wohl nichts für die Alpha Side Major und nee, wäre nicht seine erste Wahl. Und ja, wenn McKay hier den Satelliten nicht einsatzbereit kriegt, dann sind wir wohl im Arsch. Wir sehen den Puddlejumper. Miller wird gespielt von Rob Avery. Einmal weiteres Mal taucht er in SG1 auf. Hat auch insgesamt nur drei Rollen. Der hat scheinbar nichts sonst gemacht. Also ist auch kein Stuntman oder so. Der hat nur diese drei Einträge. Also einmal SGA, einmal SG1 und noch irgendwas anderes. Ja, er meldet sich über Radio, dass man sich dem Satelliten nähert. Also das Gespräch geht so ein bisschen hin und her, ne? List, die dann antwortet, so fing einmal in dieses Solarsystem sind sie. Sie müssen hier ein bisschen aufpassen. Wobei da draußen wird ja nichts sein. Wir sehen an Bord des Puddlejumpers, dass McKay sich schon einen Astronautenanzug angezogen hat. Drone sitzt im Co-Pilotensessel. McKay bestätigt, das Ganze schließt jetzt auch seinen Helm. Auch interessant, dass die hier irdische Technologie benutzen, als ob die Antiker jetzt nichts hätten, womit sie im Weltraum irgendwie rumlaufen könnten. Also das ist jetzt wirklich so das klobige Ding, was man so bei üblichen Astronauten kennt, mit diesem Tornister auf dem Rücken. Ist auf jeden Fall sehr klobig. Ja, McKay sagt, hier, schließ mal die Türen und man wünscht sich Good Luck. Die Türen im Jumper schließen sich. Wir sehen den Jumper, der näher an den Satelliten reinkommt. Wechseln aber jetzt in einen atlantischen Korridor. Teela grapscht sich da nämlich Bates und ja, hier, du. Also beschuldigst mich hier, dann mal unsere Position an die Wraiths zu geben. Und ja, das tue ich. Und dann hast du dich wohl vertan. Na, das wird sich noch herausstellen, Ma'am. Und bitte was? Na, also ich weiß, dass du hier nicht völlig in Kontrolle. Du bist vermutlich nicht völlig in Kontrolle über die Dinge, die du den Wraiths mitteilst. Na, aber es ist immer noch meine feste Meinung, dass du hier nicht unkontrolliert rumlaufen solltest in dieser Base of Operations. Und ja, also Teela dann auch so wegen, ja, hier so wegen irgendwie den Wraiths zu dienen, das ist die größte Beleidigung, die man meinen Leuten antun könnte oder sowas. Bates ist sich dessen wohl klar. Und Teela schlägt ihn dann einfach in die Fresse. Das ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil er hat ihr ja nicht unterstellt, dass sie wissentlich den Wraith da irgendwie Daten gibt. Das heißt, sie dient den Wraith nicht. Also er hat diese größte Beleidigung unter ihren Leuten, hat er nicht getan. Keine Ahnung, warum Teela jetzt da so austickt. Naja, wie dem auch sei, Shepard und Ford kommen da jetzt dazu und Ja, man hält dann Teela irgendwie zurück, die immer noch auf Bates einprügeln möchte. Ja, Teela regt sich, versucht sich ein bisschen rauszureden. Ich habe hier nur meinen Standpunkt irgendwie klar machen wollen. Bates sieht das aber ganz anders. Er hat mich angegriffen. Teela gibt das da mehr oder weniger auch zu und sagt, ja, aber mit gutem Grund. Und ja, was für ein Grund ist denn das, sagt Shepard. Und ja, Bates hat da seine eigenen Vermutungen und sagt dann, vermutlich ist er wieder von einem Wraith besessen. Und Shepard dreht sich zu Bates und sagt, hier, geh einfach. Und Bates versucht es, geh. Ja, Bates hat aber nochmal zu Teela, das ist noch nicht vorbei. Und ja, Teela ist auch sehr, sehr angriffslos. Und sie sagt, das wäre aber schade, wenn es das jetzt auch schon wäre. Ja, Shepard ist total sauer und grabt sich nach Teela und sagt dann, hier, du kannst doch nicht unseren Head of Security so angreifen. Er hat aber, ist mir scheißegal, was er gesagt hat. Ne? Er sagt den ganzen Tag ein ganz viel, ganzen Kram. Aber du wirst dich von ihm fernhalten. Teela nickt und geht. Wir sehen nochmal den Puddlejumper, wie er jetzt am Satelliten dockt. Und am Satelliten geht es jetzt weiter.
Ja, da ist der Crodin über die Funke gefragt, ob da alles okay ist. Und McKay bejaht das. Also Crodin und Miller sind da im Jumper. Und Crodin, ja, sie atmen da ziemlich schwer. Und McKay, naja, bin nur ein bisschen klein, wenig klaustrophobisch veranlagt. Für mich, für wie lange reicht die Luft für dieses Ding hier überhaupt? Und Miller sagt, es wären 8 Stunden. Und McKay, ja, würde doch ausreichen, oder? Ich meine, selbst bei schwerer Atmung, ich vermute, dass man das irgendwie mit einberechnet und Codin ist belustigt und ja, wird ja schon klappen. Und McKay, ja, Sie haben ja leicht reden, Sie haben es ja auch nicht mit bis auf 8 Stunden begrenzter Luft zu tun. Miller verdreht die Augen. Rand Rodneys schwerer Atem, er hört, ja, er ist dann an den Sprossen, da löst er sich und dann ist er jetzt im Inneren angekommen. Er lässt sich da auf dem Boden schweben und schaut sich den Satelliten näher an, schüttelt damit den Kopf und meint dann, ja, er ist vollkommen tot. Crodin, ja, darauf waren wir ja gefasst. McKay sagt dann, dass er den Quader-Generator jetzt anschließen würde. Vielleicht kriegt man so irgendwie die Lebenserhaltung auch noch zum Laufen. Ja, der Reaktor ist an einem Band an seinem Aufzug, also Anzug so befestigt, und zieht halt eben von oben so an sich ran. Wir ziehen die nächste Szene an uns ran. In Wirs Büro auf Atlantis ist es Nacht. Da Soldaten bringen den Hayling zu ihr ins Büro und es wird sich begrüßt und der fragt, ob man denn mal reden könne und ja, Logo, setzen wir uns doch. Wie geht es denn mit der Evakuierung auf dem Festland voran? Und der meint dann, ja, wir wären da alle bereit, wir finden das dufte. Und dann sagt er eben, ja, es heißt, dass es einen Plan geben soll zur Zerstörung von Atlantis. Und wir nickt, ja, wir machen uns Sorgen, dass die Wraiths die Erde erreichen könnten, wenn die Stadt unversehrt zurückbleibt. Aber ich versichere Ihnen, dieser Plan wird wirklich nur im allerhöchsten Notfall dann ausgeführt. Und Heling, ja, sowas wie 3 Basisschiffe, die da auf Atlantis zu steuern. Und wir, ja, wir glauben, dass wir die zerstören können, bevor sie hier eintreffen. Ah, verstehe. Dass sie sich da um ihr Volk Sorgen machen, aber das ist noch lange kein Grund, hier die Stadt der Vorfahren zu zerstören. Atlantis ist ein heiliger Ort. Es auch nur in Betracht zu ziehen, ihn aus reinem Selbsterhaltungstrieb zu zerstören sei. Und ja, reinen Selbsterhaltungstrieb, sagen sie, meint wir. Und ja, dieser Ort ist alles, was noch übrig geblieben ist von der größten Rasse, die je den Sternenhimmel bevölkert hat. Ja, und was würden sie vorziehen, irgendwie, wenn er wieder in die Hände der Wraiths fiele? Und Heling, ja, ich hätte das Vertrauen, dass die Vorfahren das nie zulassen würden. Sie waren in der Lage, Atlantis 10.000 Jahre lang zu beschützen. Da ist es ihnen vielleicht auch möglich und wir geht dazwischen. Nee, glaube ich nicht, dass da irgendwas möglich ist. Nicht, wenn sie mir sagen wollen, dass die Antike rechtzeitig zurückkehren, um ihre Stadt zu retten. Keiner kann wissen, wie ihre Pläne für Atlantis sind, meint Heling. Also ja, es hat ja irgendwie eine Hoffnung, woher auch immer. Wir meint, ja, Sie haben alle Pläne, die Sie sich vorgenommen haben, ausgeführt. Jetzt liegt es eben an uns. Ich denke, ich danke Ihnen für die Anregung, aber ich muss alles in meiner Macht Stehende tun, damit die Errungenschaften und Technologie von Atlantis nicht in die Hände der Wraiths gelangt. Und ja, ich muss auch sicherstellen, dass Sie nicht meine Galaxis also erreichen. Und Heling, ja, selbst wenn das bedeutet, die Zukunft dieser Galaxie zu opfern. Heling steht auf, verlässt das Büro und Elizabeth stützt erstmal ihr Kinn da ab. Ja, dann gibt es noch eine kleine Szene im Labor. Da sind Wissenschaftler an ihren Laptops und Zelenka spricht mit Vir die Zerstörung von Atlantis und sie gehen da ins Labor. Und Zelenka meint, ja, wissen Sie, die Idee ist eigentlich recht einfach. Nur die Ausführung stellt sich dann als schwer heraus. Vir fragt nochmal nach, weil also sie erschaffen ein Virus und Zelenka im Grunde ja, ein simples altes Computervirus. Ist es erstmal einmal im System, puff, wird die Datenbank gelöscht. Man könnte es in der Selbstzerstörung-Countdown auch integrieren. Es wirkt sich vielleicht sogar auf die Wraith-Systeme aus, wenn sie den Zugriff versuchen. Ja, und wie viel davon können wir sichern? Und Zelenka, wie bitte? Naja, von der Datenbank. Wir haben hier doch etliche Festplatten dabei. Wie viel können wir denn auf unseren Computer übertragen? Und sie meint so eine Art Backup-Kopie zum Mitnehmen? Und jawollo. Zelenka atmet tief durch. Ja, mit Hilfe von McKays Komprimierungscode würde ich sagen, vielleicht 7, vielleicht 8%. Und wir fällt aus allen Wolken so, das ist alles? Ja. Dann dreht sie sich zur Datenbank nochmal um und man sieht ja an, dass das wohl recht wenig sei. Genau. Und dann geht's auf diesen Satelliten wieder weiter.
Was aber auch totaler Quatsch ist, also es müssen deutlich mehr sein. Also McKay konnte schon haufenweise Daten mit diesem 1-Sekunden-Burst da durchkriegen. Also wie viel man jetzt mit so einem Signal innerhalb von einer Sekunde da durchkriegt, wird auf jeden Fall deutlich, 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 deutlich weniger sein, was auf so terabyteweise Festplatten da, was die alle mithaben haben, passen würde. Also das ist totaler Quatsch. Das wird vermutlich deutlich mehr. Also ich würde mal auf 70 oder 80% schicken, tippen, aber 7 bis 8 ist Quatsch.
In der nächsten Szene sehen wir den Satelliten. McKay hat sich jetzt mittlerweile inzwischen von seinem Raumanzug entledigt und schwebt jetzt von einem Fenster im Satelliten herum. Und McKay meint, dass es jetzt losgeht. Es gehen alle Lichter an. Und jetzt befinden sich auch Gordon und Miller bei ihm und hangeln sich die Sporen hinunter. Gordon meint, dass der Primärstromkreis läuft. Er schwebt hinüber zu seiner anderen Schaltfläche. Offenbar sind die Lebenshaltungssysteme bei 100%. Ich glaube, ich habe auch den Schalter für die Schwerkraft gefunden. Und McKay meint, toll, warten Sie noch eine Sekunde. Und daraufhin fällt er, also hat Gordon zu spät gehört und bis jetzt betätigt schon den Schalter und McKay fliegt ganz unten auf den Boden und McKay brüllt irgendwie, es tut weh. Erschrocken dreht sich Gordon zu ihm um. Miller, der an der Treppe schaut hinunter zu seinem Kollegen und McKay meint, dreht sich langsam auf den Rücken. Oh ja, das gibt bleibende Rückenschäden. Und Gordon entschuldigt sich dafür. Ich nahm an, es würde sich langsamer auswirken. Und McKay darauf, ihre Annahme spielte mit meinem Leben. Gordon meint, sie werden schon wieder. War nur ein kleiner Plumps. McKay meint darauf, wie sieht's aus? Gordon holt ein kleines Gerät aus der Brusttasche, alles ist immer wieder online ausgenommen von der Waffe. Kay meint, ach, was soll's. Miller hilft ihm auf die Beine nahe. Dann an die Arbeit. Danke. Miller klopft ihm auf die Schulter. Danke sehr. Er streckt seinen Rücken durch und wir hören es knacken. McKay stöhnt auf. Oh ja, das war meine Wirbelsäule. Dann bleiben lebenslange Schmerzen. In der nächsten Szene sehen wir den Besprechungsraum von Atlantis. Ford und Shepard, genau wie noch und ein paar weitere Mitglieder, verbringen ihre Nacht mit einen neuen Planeten zu suchen. Shepard meint, was ist denn mit M1K439? Ford meint, welcher das war. Shepard meint, das war der mit den vielen Wasserfällen und Ford Wasserfälle, warum nennen wir ihn auch nicht Planet Wasserfall? John schielt schräg von der Seite an. Was ist? Ich wollte ihm nur einen Namen geben. Wir haben hier eine Liste von 5 Planeten, das sollte genügen, möglich, mö Also, das sollte genügend von möglichen Alpha-Stützpunkten Sickers und sein Team sein. Marine über Lautsprecher, Major Shepard, wir haben ein Problem in der Generatorstation 1. Beiden rennen los in der Szene mit der Generatorstation in Atlantis. John und Aiden werden von den Marines abgefangen, als sie dort ankommen. Shepard meint, was das Problem sei. Der Marine meint, Bates, Sir, und Shepard, was ist mit ihm? Und der Marine meint, dass er angegriffen wurde und Shepard befiehlt, dass er Pasch Sanitäter herschicken soll und Bates liegt halt bewusst auf dem Boden. Sein Gesicht ist gezeichnet von Kampfspuren. In diesem Sinne sind wir in der Krankenstation auf Atlantis. John und Beckett gehen zu Bates Krankenbett. Shepard meint, kommt er wieder auf die Beine und Beckett meint, ist auch schwer zu sagen. Er hat 5 gebrochene Rippen, ein gebrochenes Schlüsselbein und eine ernsthafte Gehirnerschütterung und Ford steht schränkend am neben Bates Bett. Shepard meint, wann sie mit ihm reden können. Beckett meint, jetzt nicht, ich habe ihn in ein künstliches Koma versetzt, bis wir die subdurale Hämatom in den Griff kriegen. Von ihm werden wir nicht so schnell erfahren, was passiert ist. Ford meint, dass Taylor und Bates hatten sich gestern böse in der Wolle, Sir. Shepard meint, zwischen einer Rauferei und der Art verprügelt zu werden, ist ein Riesenunterschied. Ford meint, das ist mir klar, Sir, aber sie haben auch gestritten und wollten das Ganze fortsetzen. Shepard zu Beckett. Irgendwelche Hinweise, wer es war. Darauf meint Beckett, wir führen eine forensische Untersuchung seines Körpers und seiner Kleidung durch. Shepard meint, Shepard sagt, dass er vermehrt werden soll. Dann hören wir jetzt uns ihre Version ein. Ford und Shepard machen sich auf den Weg zu Taylor.
Hier ist auch ein bisschen albern, dass Beckett erst berichtet von gebrochenen Rippen, einem Schlüsselbein und einer Gehirnerschütterung. Und dann kommt er mit dem wichtigen Dinge, mit dem subduralen Hämatom. Weil für Rippen oder nur Schlüsselbein, auch die Gehirnerschütterung, dafür setzt er niemanden ins Koma. Also das ist auch irgendwie, da hat er irgendwie die Prioritäten falsch gesetzt. Genau. Vielleicht kollaboriert er auch mit dem Wraith. Da wollte er nur nicht, dass man da irgendwas erzählen könnte oder sowas. Oder Teela oder, ne, der hat da irgendwie ein Auge auf Teela geworfen, will sie schützen. Ja, wir wechseln zurück zum diesem Verteidigungssatelliten. McKay sehen wir, der da irgendwie ein Level über Grodin und Miller arbeitet. Und ja, man stellt fest, dass es hier kein Powerproblem ist. Na, Quader wird, denn der Quader-Reaktor pumpt hier genug Energie rein. Und McKay, ja, aber was ist es denn? Ne? So von wegen, ja, lass uns mal einen Schritt zurücktreten, denken wir mal drüber nach. So von wegen ist eine Energy, eine Directed Energy Weapon. Na, so von wegen eine relative kleine Menge an Energie reicht hier wie unser Nackquader-Reaktor. Das heißt, das muss ich irgendwie aufbauen, ne? Buffer oder einem Capacitator, ne? Bis es dann entladen wird. Und Grodin sagt, oh, glaube ich, habe ich sowas gefunden. Na, hier. Der Buffer sagt 90%. Und ja, okay. Na, Energie geht in den Buffer. Ne? So von wegen, es ist aber jetzt noch nicht an der wirklichen Waffe angekommen. Was ja auch albern ist, es kommt ja erst zur Waffe, wenn du den Buffer entleerst. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil jetzt sagt Grodin, dann würde er ein Diagnostikprogramm mal fahren. Wird bestimmt eins geben, sucht dann da rum und McKay hat dann irgendwie noch Zeit, sagte 29 Stunden, haben wir hoffentlich, müssen wir jetzt keine Ersatzteile bestellen. In Teelas Quartier geht es weiter. Shepard interviewt Teela zu dem Angriff auf Bates. Sie streitet natürlich alles ab. Na, Ford ist auch dabei, aber na, sie gibt nichts zu. Also sie war es nicht. Und wo warst du denn gestern Nacht denn? Hier in meinem Raum und die ganze Nacht. Shepard sagt dann aber auch, so von wegen, ja, wir wissen nicht, ob du wieder irgendwie so ein Blackout hattest oder nicht. Ja, ne, Teela sagt dann, ja, hier, ne, ich kann das nicht beweisen, aber ich habe diesen Raum nicht verlassen, ich bin mir sicher, ne, ich habe diesen Raum nicht verlassen. Und dieses, ich bin mir sicher, also im Englischen heißt es, I'm sure of it, das klingt so ein bisschen merkwürdig, ne, also ich habe den Raum nicht verlassen, hätte völlig gereicht, so von wegen, der Rest klingt so ein bisschen, wirklich nicht, also ich bin ich mir da, na, also es klingt so ein bisschen, als würde sie doch darüber nachgrübeln, ob sie es vielleicht doch war. Aber das erfahren wir an der Stelle nicht. Wir sehen die Gangway über dem Gate Room und Zelenka kommt zu Liz, die wohl nach ihm geschickt hat. Und Stackhouse berichtet, sie hätte eine Alpha-Site gefunden. Wir werden dahin wohl, wenn es nötig wird, evakuieren. Zelenka ist begeistert, aber das wäre nicht, weswegen sie ihn sehen wollte. Du musst hier mehr als 7-8% aus der Datenbank rauskriegen. Es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, da mehr rauszukriegen. Ja, vielleicht auch 9% und ja, ne, Liz ist sich da nicht ganz sicher, wie sie das denn hier irgendwie priorisieren soll, ne, von wegen, also wie solle sie zwischen einem Zero-Point-Module Forschung und des Aufstiegsprozess irgendwie entscheiden können, ne, Waffenschematiker und Space Travel, ne, also irgendwas wird auf jeden Fall verloren gehen, das wird auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sein. Wir haben auch noch einen riesen Haufen an Informationen, die wir noch nicht entschlüsselt haben. Und ne, wir haben noch nicht mal die Oberfläche angekratzt, ne? Wenn wir jetzt irgendwie, was, wenn wir jetzt die das Allheilmittel für alle Krankheiten irgendwie löschen oder ne, keine Ahnung, irgendwas, was uns fehlt, um die Wraiths jetzt gegen Valhalla zu schicken. Ja, Zelenka sagt, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Ich werde versuchen, McKays Compression Rates da nochmal zu erhöhen. Aber ne, wir sind im Krieg und im Krieg gibt es eben Opfer. Und dann wechseln wir an den ungeopferten Satelliten zurück.
Da meint McKay so, braucht jemand Schaltpläne? Miller und Crowley kommen dann zu ihm herüber. Und Crowley meint, so wie es aussieht, fließt der Strom im Inneren vom Puffer zu der Waffe. Und McKay, ja, unser Freund, hat wohl einen abbekommen, hat den Hauptstromkreis unterbrochen. Coding kehrt zum Computer zurück. Wir müssen den Strom von unserem Puffer zur eigentlichen Waffe umleiten. Wenn wir das schaffen, wird sie dann scharf gemacht. Und McKay, ja, ihr meisterhaftes Verständnis des offensichtlichen Eindeutigen überrascht mich immer wieder, Peter. Und Coding bedankt sich. Und McKay meint, in Ordnung, wir müssen jetzt also die Energie durch diesen durchgebrannten Stromkreis umleiten. Wenn wir das schaffen, geht die Sonne auf. Okay, ich bin etwas desorientiert, wo genau sind sie denn? Na, an der Außenhülle, meint Claudine. Und McKay, was? Da, und er tippt dann das ein, so, und das Schaltbild verändert sich, sehen Sie, und McKay, ja, na toll. Claudine geht auf ihn zu. Jemand wird da wohl rausgehen müssen, da kann man sich nirgendwo festhalten, ist McKay besorgt. Claudine behauptet auch nicht, dass es leicht oder ungefährlich wäre. Alle drei bleiben erstmal in der Mitte des Raumes stehen und McKay dann, ja, okay, und wer geht denn jetzt? Ja, wir könnten Strohhalme ziehen, sagt Claudine, und McKay sarkastisch, oh, brillant, Milner, bringen Sie die Strohhalme. Claudine, ja, kann auch was anderes sein, und Milner, hey, Miller, ich sag mal Milner. Hey, wie wäre es mit Stein, Papier, Schere? Heißt es nicht eigentlich Stein, Schere, Papier? Naja, so kenne ich es jedenfalls. Und McKay, na okay, auf drei und dann eins, zwei, drei und alle zeigen was anderes. Und McKay hat eine Schere, also Claudine ein Blatt und Miller ein Stein und seufzend lassen sie ihre Hände sinken und ja, klappt auch irgendwie nicht. Und McKay, na schön, offensichtlich funktioniert Stein, Papier, Schere nicht zu dritt. Hat jemand einen Bleistift, Claudine und Milner suchen dann die Overalls ab und Miller meint, ja, müsste ich haben und holt auch einen raus. Und McKay dann ungeduldig, na los, dann machen sie schon. Miller bricht den Stift in der Mitte durch und dann noch einmal, und als er sich umdreht, um die Stäbchen in seine Hand zu mischen. Und Miller dreht sich zu denen um und sagt, okay, der Kurze muss gehen. McKay zu Claudine, ja, sie fangen an. Claudine zieht ein Stäbchen und das ist halt recht lang und ein wenig erleichtert, atmet Peter durch und McKay, gut gemacht, gut für sie. Und dann zieht er selbst und ja, es ist der Kurze und naja, na dann, meint er. Miller versucht ihn zu beruhigen. Ja, sie sind sowieso der Qualifizierteste dafür, Sir. Und McKay schmeichelt dem Todgeweiht. Na, super, super, nimmt es mit Galgenhumor. Wir gehen dann rüber zu Atlantis in Wirs Büro, wo Shepard und Ford eben besprechen, diese Bates und Situation. Shepard meint, ich weiß, dass sie nicht gerade lieben und sie und Bates, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn so zurichten würde und wir sofort. Und Ma'am, ja, was denken Sie denn? Ja, ich befürchte, dass es vielleicht unwesentlich getan hat. Wir nickt dann. Das mit der Verbindung zu den Wraiths und ihren Albträumen, das macht mich irgendwie nervös. Und Shepard, na gut. Und wie wollen wir da vorgehen? Sollen wir sie in die Brick werfen? Wir reden immerhin von Teela und. Ja, dann wird das Gespräch unterbrochen, denn der Beckett kommt vorbei. Jetzt sitzen wir ganz schön in der Tinte und wir fragt, was denn los sei. Und Beckett, ja, die Tests sind fertig. Ich fand DNS an Sergeant Bates Uniform. Und die ist nicht von Teela? Nein, Major, von wem denn dann? Und Beckett, ja, ich habe es zweimal getestet, um da sicher zu gehen. Und es ist eindeutig, wir haben einen Race in der Stadt. Genau, und dann geht's weiter im atlantischen Besprechungsraum, wo sich alle anscheinend kampfbereit machen.
Wobei das mit dem Brace natürlich auch Quark ist. Wir hören es auch später nochmal. Das ist Wochen her, wo er da eingedrungen sein muss. Der geneigte Zuseher weiß ja, wie er da reingekommen ist. Jetzt schon, mal ganz ehrlich, wie will der wochenlang ohne Nahrung ausgekommen sein? Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Naja, wie eine Katze, irgendwie so Mäuse gejagt. Ich weiß. Ich weiß nicht.
Also,
Ja.
es ist, also wirklich, das ist irgendwie auch Quatsch.
Vorräte ungeplündert.
Ein paar Blutkonserven mitgenommen.
Wie so ein Vampir, ja.
Instant Food, weißt du, hier so Dosenfutter.
Und alle machen sich kampfbereit, Uniform und Waffen sind jetzt die Gewese und Shepard meint, kann mir jemand erklären, wie das möglich ist? Wie kann ein Wraith ins Innere der Stadt gelangen? Und Ford meint, dass es da definitiv nicht durchs Gate passieren sein könnte. Zelenka darauf, ja, der Jäger. Shepard meint, was? Und Zelenka antwortet, der Wraith-Jäger, der uns gescannt hat. Und wir sehen den Jäger über die Stadt fliegen. Also wir sehen halt nochmal eine Rückblende. Shepard meint, dann beamen sie sich in die Stadt. Ford fragt, ob sie das können. Taylor meint, dieselbe Technologie, mit der sie Menschen in ihre Schiffe einsammeln, muss auch umgekehrt gehen. Wir meint, dann hat der Pilot des Jägers uns gescannt. Seine sind an die Basisschiffe übermittelt, sich hierher gebeamt und sein Schiff zerstört. Lenker meint, ja, das scheint plausibel. Taylor meint darauf, von diesem Zeitpunkt an habe ich die Wraiths andauernd gespürt, genau von da an. Ford meint, kein Wunder, dass sie Albträume hatten. Er meint, was hat er hier die ganze Zeit getrieben? Zelenka meint, nur Sergeant Bates wurde beim Valor-Generator angegriffen, der diesen Turm mit Strom versorgt. Shepard meint, der muss eine Art Aufklärer sein, vielleicht soll er die Stromzufuhr lahmlegen, bevor die Basisschiffe eintreffen, damit wir alt aussehen. Ford meint, oder sicherstellen, dass unser Selbstzerstörungsplan nicht funktioniert. Wir meint, vielleicht eine Mischung aus beidem. Beckett meint, ja, das könnte schon hinhauen. Wir darauf, eines wissen wir mit Sicherheit, dass wir einen Wraith-Eindringling in der Stadt haben, den wir aufspüren müssen. Zelenka meint, dass er eine Idee hat. Diesen Szene sehen wir den Satelliten. Der Klapper löst sich von dem Satelliten Gordon ist zurückgeblieben. McKay am Funk wissen, dass sie unterwegs sind. Gordon meint, es ist nicht viel weiter als 30 Meter entfernt. Er klettert die Sprossenleiter hinauf und McKay hat sich wieder in den unbequemen Raumanzug, also gequetscht. Miller meint, wir sind Positionste. Gordon schaltet die Lichter an dem Anzug ein. McKay meint, okay Miller, ich möchte, dass sie jetzt das Heckappell entlüften und die künstliche Schwerkraft abschalten. Miller tut, was ihm gesagt wird und Gordon beginnt zu schweben. McKay öffnet die Heckluke. Die Luke wird geöffnet und McKay verharrt am Ausgang. Und McKay meint, oh Mann, Gordon, Rodney, haben sie es geschafft? McKay meint, ich bin noch gar nicht aus dem Heck des Jumpers raus. Gordon, soll ich Sie an die Zeit erinnern, die Ihnen noch bleibt? McKay meint, ja, bitte tun Sie es. Erinnern Sie mich, stehen wir etwa unter Zeitdruck? Gordon, ich wollte nur auf das Eindeutige hinweisen. McKay meint, okay, danke, nur ein winziger Schritt, was? Er stößt sich hinaus und greift an der Außenhülle des Satelliten. Er fliegt Stück für Stück weiter. McKay, ein Riesensprung war das. Er knallt mit dem Helm gegen die Wand. Gordon läuft auf der Essentasche des Satelliten herum. Wie bitte? McKay meint, dass er es geschafft hat und Gordon ist zufrieden. McKay meint, er sieht jetzt die erste Schalltafel. In der nächsten Szene im Kontrollraum sehen wir, der Lenker liegt auf einem Pult Schalltafeln ein. Der Lenker, das ist ein biometrischer Sensor, den wir im vergangenen Monat zum Laufen brachten. Er entdeckt Unregelmäßigkeiten im biometrischen Rhythmus und meldet sie weiter. Shepard, und warum hat der den Race nicht entdeckt? Sagen, naja.
Vor allen Dingen, warum benutzen sie sowas Krudes? Das geht ja darum, von wegen, dass du Irregularitäten in den Bewohnern findest, also irgendwelche Krankheiten vielleicht oder sowas, ne? Die haben einen Lifesign-Detektor. Was die in klein haben, muss die große Sensor-Phalanx auch können. Also das macht überhaupt keinen Sinn, hierauf zurückzugreifen. Eine Sache habe ich noch kurz, bevor wir jetzt weitergehen. In der letzten Szene, wo McKay sich da irgendwie ohne Seil und alles vom Jumper abstößt, wo ich mir dann auch denke, so von wegen, ja, es gibt keine Griffe an dem Ding. Darüber hat er sich ja schon beschwert. Wie wäre es, wenn er sich einfach am Jumper festmacht? Selbst wenn er vom Satelliten plumpst, dann hat er wenigstens Griff an. Also das macht auch keinen... Das ist Schwachsinn.
Solange gemeint, naja, es ist eine ganze Menge Energie, die er benötigt. Also haben wir seinen Erfassungsbereich drastisch eingeschränkt und zwar nur auf den Geldraum. Annahme, dass nur über diesen Ort ein Waze oder jedes andere Wesen die Stadt betreten würde. Da flimmert auf einem großen Flimmern auf dem Bildschirm auf und Shepard meint, okay, also das war ein Irrtum. Solange meint, ja, war es. Wenn ich jetzt den Abtastbereich der Art erweitere, dann... du meine Güte. Und Shepard fragt, was das ist, und Salenka meint, und er geht auf den Bildschirm zu, und da haben wir ihn, sehen Sie? Zwischen all den weißen Punkten leuchtet nur einer gelb-rot, und Beckett meint, klingt ihr nicht wie ein Lebenszeichendetektor, aber schaltet zwischen verschiedenen Lebensformen. Shepard meint, der gelbe, Salenka, der gelbe. Shepard meint, können wir ihn in Echtzeit verfolgen? Salenka meint, ja, das können wir. Shepard meint, vor Taylor, wir brauchen zwei Teams. Den holen wir uns. Ford meint, ja, Sir, alle machen sich an die Arbeit.
Auch gut, im Deutschen haben sie scheinbar die Farben vertauscht, weil der rote Punkt ist der, der den Race ausmacht. Warum sie dazu gelb gesagt haben, ist auch geil. Der Rest ist nämlich weiß. Die Frage, was ich mir hier stelle, man sieht den roten Punkt in einem riesen Pulk von weißen Punkten. Wo ich mir dann denke, was macht der Race da? Macht der Karaoke und der ist gerade in der Bar oder... Na, also, sie verfolgen ihn ja jetzt in irgendwie einen abgetrennten, abgelegenen Bereich oder sowas. Da sind vielleicht bald keine Menschen. Wir wissen ja auch, dass aus Energiegründen ja alle Leute erstmal aus den Außenbereichen weggezogen haben. Also, warum da jetzt haufenweise weiße Punkte um den Race drum sind, also Menschen, ergibt sich mir nicht. Naja, wie dem auch sei, wir wechseln zurück zum Satelliten. McKay ist an der Stelle angekommen, wo der Satellit beschossen worden ist. Man sieht auch ein Loch in der Hülle. Und scheiße. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie reparieren kann. Grodin spricht ihm aber gut, sagt, du kannst doch alles reparieren. Und McKay, wer hat denn dir das? Du hast das schon mehrmals. Und achso, ja, da hast du wohl recht. Das war vermutlich ein gutes Ding, dass ich hier den kurzen Strohhalm gezogen hatte. Herr Grodin lobt ihn dann nochmal. Und McKay guckt sich das dann genauer an, nachdem er ein Cover abgezogen hat. Ja, Main Conduit, Power Conduit ist durchtrennt. Könnte das wohl rerouten, irgendwie durch die Secondary Conduits leiten. wie ein Bypass oder sowas. Ja, Groden sagte, er könnte ihm wohl helfen, die sekundären Conduits zu identifizieren. Und ja, wir können das auch wirklich nur ein einziges Mal probieren. Also lass uns an die Arbeit machen, sagt McKay von außen. In einem atlantischen Korridor ist Shepard, der mit seinem Team unterwegs. Er flüstert ins Radio, ist er noch immer noch am Ort, Doc, und Selenka bestätigt das aus dem Kontrollraum. Na, er hat sich nicht bewegt und Shepard hofft, dass er schläft. Vor Teela seid ihr in Position, und Teela meldet sich auch flüsternd übers Radio zurück, fast. Ja, und Shepard sagt, sein Team wäre ready. Auch geil, weil er ruft ja auch Ford an, weil Ford gibt aber gar keine Statusmeldung an der Stelle. Na, anstattdessen sagt der Shepard, so mein Team ist bereit. Wir werden den Raum von mehreren Seiten stürmen. Wenn er aus irgendeinem Raum rauskommt, dann nimmt ihn hier. Dann take him down. Ford bestätigt diesmal, ne, so von wegen, wir sind wohl in ein paar Minuten auch da. Ja, standby, standby. Ja, dann geht die Tür zur Race-Kammer auf. Shepard geht dann da rein, wird aber direkt von einem Race-Stunner umgenietet. Ja, und alle fallen um. Der Race taucht jetzt auch auf und geht auf sie zu. Und wir wechseln an der Stelle wieder zurück in den Satelliten, wo jetzt so ein paar Miniszenen kommen. Ja, McKay hat es wohl repariert und sagt dann, ha, das ist jetzt alles, was er tun könnte. Kommt der Energie denn jetzt durch? Groden bestätigt das, und McKay ist mehr oder weniger am Jubeln. Er wird jetzt den Weltraumspaziergang beenden. Ja, wird zurückkommen. Und dann werden wir dich aufsammeln und dann auch da raus uns bewegen. Groden bestätigt das, McKay sagt auch nochmal alright, und in dem atlantischen Korridor, wo der Race gerade Shepard umgenietet hat, geht es jetzt weiter.
Langsam erlangt John wieder das Bewusstsein. Der Race marschiert neben ihm auf und ab. In der Zwischenzeit hat er die anderen Soldaten wohl an die Seite geschafft. Ja, der Race hat dann auch Shepards Funkgerät, kniet sich neben seine Beute und reißt Shepards Jacke auf. Ja, nicht wird uns von unseren Weidegründen fernhalten, und er will zum letzten Todesstoß mit dieser Hand ausholen. Dann wird er aber von einem Energiestrahl von hinten getroffen. Teela und Ford kommen dann von der anderen Seite in den Korridor. Ja, sie waren auf Sendung, sagt Ford. Wir haben alles gehört und uns beeilt. Teela kniet sich neben ihn, legt die Hand an seine Brust. Ja, wir haben ihn, Major, das wird alles schon wieder. Wir gehen wieder zum Satelliten. Der Jumper versucht an den Satelliten an. Da fehlt ein Wort zu docken wahrscheinlich. Und Rodney marschiert in seinem Raumanzug zu Miller. Und McKay meint, Peter, wir haben hier Probleme, an den Satelliten anzudocken. Können Sie da irgendwie was machen? Im Satelliten piepst es, Peter rennt auf die andere Seite der Leiter hinaus. Oh nein. Und McKay, ja, was? Oh nein. Und Crodin sagt, als wir den Strom vom Puffer auf die Waffe umlenken, scheinen wir versehentlich den Strom von der Andock- und Luftschleuse abgezogen zu haben. Das wird ein echtes Problem. McKay, na schön, machen wir es manuell wie beim ersten Mal. Und Crodin, ja, sie hatten mal beim ersten Mal einen Raumanzug an, ich habe keinen. Die Luftschleuse steht nicht unter Druck. Peter klettert dann wieder runter, und McKay, ja, dann eben, ich gehe nochmal raus und leite den Strom da zurück. Crodin, nee, haben wir keine Zeit für, die Raumschiffe sind zu nah. Ich weiß schon, was ich jetzt tun werde, sagt McKay. Und Crodin, ja, Rodney, lassen Sie mich hier. Und nein, kann ich doch nicht machen. Und Crodin, ja, gehen Sie auf sichere Distanz. Und wenn der Satellit die Raumschiffe ausgeschlachtet hat, kommen Sie mich abholen. Und McKay, so, Peter! Und ja, Crodin, das ist die einzige Möglichkeit. Und das wissen Sie. Im Übrigen kann ich auf diese Art den Satelliten so lange herunterfahren, bis sie in Reichweite sind. So wird den Race gar nicht auffallen, dass wir ihn wieder aktivieren konnten. McKay ist nicht so begeistert. Na gut, dann wir tarnen uns und holen sie dann da raus. Und Crodin nickt dann, ja, okay, dann bis nachher. In einer Race-Zelle, der ist ja umgeben von diesem Schutzschild, er wurde da eingesperrt. Regungslos steht er da in der Unterkunft, während da ein Soldat noch und Fort Wache halten. Ja, Teela und John kommen dann auch in den Raum rein. Schön, sie wieder auf den Beinen zu sehen, sagt Ford. Und wie geht's denn so? Und ja, alles piekst und sticht, sagt Shepard. Ich hasse es, eine Ladung von diesen Dingern abzubekommen. Hat er schon irgendwie was gesagt? Und Ford, nö, hat er noch nicht. John nähert sich der Zelle und fragt, ob der den Gin Racer aber einen Namen hat. Bekommt keine Antwort. Okay, ich nenne dich Bob. Ne, Bob, ich will wissen, was du in den letzten 2 Wochen hier gemacht hast, okay? Und zwar ausführlich und sofort. Und der Bob sagt da aber nichts zu. Ja, noch ein paar kleine Szenen. Jumper/Satellit. Da sehen wir, wie die Race-Schiffe jetzt mittlerweile den Hyperraum verlassen. Und wenn sie ihn noch nicht hochgefahren haben, sagt McKay, wäre jetzt ein super Zeitpunkt. Peter lässt den Satelliten dann wieder hochfahren. Und er sagt es nochmal und er klettert die Sprossen hinab und gibt da irgendwie Befehle in den PC ein. Und Crodin meint, wir sollten Feuer bereit sein in 60 Sekunden. Hodnay bestätigt auf der DSG-Taste, betätigt einen Knopf da auf der DSG-Tastatur. Und ja, hier ist McKay, Dr. Weir, der Satellit ist aktiviert und bereit. Er sollte innerhalb der nächsten Minute feuern. Daumen drücken, okay. Und im Atlantis-Kontrollraum, wo die Besatzung da angespannt zuguckt, wünscht wir viel Glück und drückt auch die Daumen. Genau, und dann geht's in dieser Bobs-Zelle sozusagen wieder weiter.
Und das Schweigen breitet sich weiter aus mit der Geduld. Am Ende dreht sich wieder um und geht zu den anderen zurück. Und Ford meint, der sieht nicht gerade gesprächig aus, Sir. Und Shepard meint, ja, ich muss herausfinden, was er hier gemacht hat und ob er Funkverbindung zu den Basisschiffen hatte. Ford meint, wäre eine Übertragung nicht bemerkt worden. Und Shepard meint, na, wenn wir abgeschirmte Nachrichten senden können, wird er es auch können. Keller meint, vielleicht kann ich in Verbindung mit ihm treten. Wer weiß, Shepard meint, das werden sie nicht tun, und Taylor meint, wenn der Alpha-Stützpunkt gefährdet ist, müssen wir das wissen. John dreht sich halt zurück zu Bob und dann wieder zurück zu Taylor, und Shepard meint, okay, es ist ein Versuch wert. Und hier ist es Taylor, die sich Bob gegenüberstellt. Sie legt ihren Kopf zurück und schließt ihre Augen. Doch dann denkt sie Bob mit einem wirklich bösen Blick. Der Wes hingegen ist kurzzeitig überrascht. In der nächsten Szene sehen wir den Satelliten und Jumper. Und Gordon meint, also dass er schaltet von manueller auf automatischer Feuermodus, dass alles bereit ist. Ein lautes Summen ertönt, während die Waffe geladen wird. McKay meint, wir sind auch bereit. Angespannt warten alle ab, was passiert. Und die Ikone Atlantis, die nur über Funk zu ihnen geschaltet ist. Ohne Vorwarnung schießt ein grüner Strahl aus dem Satelliten und trifft eines der Schiffe, welches quasi in der Mitte zerteilt wird und nach und nach in wenigen Sekunden einer kleinen Explosion in tausend kleine Stücke zerspringt. Miller meint ja, und McKay meint, dass einer erledigt ist. Wir sehen im Kontrollraum, bricht Jubel aus und man umarmt sich gegenseitig über den kleinen Erfolg. Wir erfreut, wir haben sich verstanden, Watney, und McKay meint, da waren es nur noch zwei. Erleichtert reibt sich Salinger die Hände, und in der nächsten Szene in Bobs Zelle sehen wir noch immer statt Taylor Bob an. Bob meint, was hast du vor, Mensch? Taylor starrt ihn weiterhin an und er merkt, dass etwas nicht stimmt, und meint, du willst eindringen in meinen Geist, darf ich bei dir? Und er holt einen Gegenschlag aus, als Taylor plötzlich den Kopf zurückschmeißt, geschockt aufatmend und die Augen aufreißt, so als ob sie Schmerzen hätte. Reißt sie sich an den Kopf, sie geht in die Knie. Meint Taylor, aufhören, brechen Sie das ab. Es funktioniert nicht. So sieht John keine andere Möglichkeit. Das Schild wird deaktiviert und John feuert mit seiner Pistole auf Bob. Aber die zwei Kugeln können ihm nichts antun. Nur langsam beruhigt sich Taylor wieder. Ford fragt, ob alles in Ordnung ist, und sie nickt. Sie geht hinüber zu Bob. Bob meint, dass seine Wunden heilen werden. Shepard meint, ja, aber für wie lange? John schießt sein ganzes Magazin auf Bob und er fällt zumindest schon mal um. Shepard meint, ich muss wissen, was du mit der Stadt angestellt hast, und da feuert er noch ein paar Mal, und während John die Zelle betritt, wechselt er das Magazin. Shepard, hör zu, Bob, ich habe keine Probleme damit, dich zu töten. Verlass dich drauf. Der nächsten Szene sehen wieder den Satelliten und Jumper, und die beiden anderen Waze-Schiffe nähern sich dem Satelliten. Eigentlich sind das doch mehr Schiffe, die sich nähern. McKay, kommen Sie, schießen Sie nochmal los, und Gordon versucht sein Bestes, aber es fangen an, einige Funken zu sprühen, und Gordon meint, wir haben ein Problem, McKay am Funk. Was für ein Problem, Gordon? Anscheinend ist der Stromkreis, den wir umgeleitet haben, überlastet. Weitere Funken sprühen. Die Waffe kann nicht noch einmal feuern. Versuche, das irgendwie zu überbrücken. McKay meint, wir kommen rein und holen sie ab. Gordon, bleiben genau dort, wo sie sind. Und McKay meint, sie sehen uns nicht. Wir sind getarnt. Gordon meint, dazu ist keine Zeit. Verschwinden Sie endlich hier. Er schafft es nicht, egal was er macht. Er weiß, dass er nichts mehr ändern kann und dass ein Wunder passiert, er den Satelliten nicht mehr lebend verlassen wird. Gordon, es tut mir leid. McKay meint, Miller, bringen Sie uns zum Satelliten. Miller will gerade losfliegen, als die Waze-Schiffe auf den Antikor-Satelliten schießen. Es dauert keine Sekunde, da ist er zerstört. Fassungslos und schockiert stand Gordon Miller aus dem Fenster. Der Satellit ist zerstört und Peter ist tot. McKay, oh nein. In der nächsten Szene sehen wir Bobs Zelle in Atlantis, obwohl Bob schwere Verletzungen hat. Schafft er es noch immer zu grinsen? Shepard, ich mache hier keine Scherze. Bob, sag schon, hast du die Basis sabotiert oder nicht? Diese beiden Schlüsse lassen ihn auf den Boden fallen, und Bob meint, Die, die sich an ihr nähern werden, werden erfahren, dass, was du mit mir gemacht hast. Und Shepard meint, ja, das werden wir sehen. Fort. Sehr vielleicht sind wir etwas zu weit gegangen. Shepard meint, wir sind noch nicht weit genug gegangen. Szene im Jumper-Kontrollraum. McKay meint, Atlantis, hier ist McKay, wir haben den Satelliten verloren. Schweigen herrscht in Atlantis. Keiner wagt es, ein Wort zu sagen. Wir konnten noch weitere Schiffe zerstört werden. McKay meint, nein, wir sind zwei Basisschiffe intakt. Elizabeth, Peter Gordon war an Bord des Satelliten. Zelenka schließt die Augen und vergräbt seinen Kopf in seine Hand. Wie er meint, verstanden. Wie ist der Status der anderen Seite, McKay? Sie kommen nicht näher. Offenbar überdenken sie ihre Pläne. Wenigstens hat es uns etwas mehr Zeit verschafft. Sie können da draußen nichts mehr tun. Worte kehren sie nach Atlantis zurück. Came betroffen, wie das sagt, dass sie unterwegs sind. In der nächsten Szene sehen wir den Kontrollraum von Atlantis. Wir meint, schalten sie auf Lautsprecher und sie macht ihre Ansage, dass das zerstört wurde, die Basisschiffe weit auf dem Weg sind und auch Bob hört das in seiner Zelle. Er meint, ich wünschte, ich könnte ihnen sagen, nee, Elizabeth meint, sie wünschte, dass sie ihnen sagen könnte, dass es ein Kampf ist, den sie gewinnen werden, aber das kann ich nicht. Ich wünschte ihnen, ich könnte ihnen sagen, dass wir hier aus einem sicheren Hafen ansteuern werden, doch versprechen kann ich Ihnen das auch nicht, aber eines kann ich Ihnen sagen, bis zum heutigen Tag habe ich Sie als außergewöhnliche Dinge vollbracht und ich bin überzeugt davon, dass wir selbst im Angesicht einer ungewissen Zukunft die Chance haben werden, das weiterzuführen, solange wir zusammenhalten. Jeder hat seine Aufgabe bei der Evakuierung. Ich danke Ihnen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Lautsprecher werden abgestellt. Wir und Dr. Selenger schalten sie das Medienprogramm auf Standby und Selenger gibt den Befehl ein und lehnen sich dann in seinen Stuhl zurück zu. Das war's. Und letzte Szene, Bob, Stellan's anderes Bob, ich sage Ihnen, egal wohin ihr auch flieht, wir werden euch finden, genauso sicher wie wir die Erde finden werden. Und wenn es soweit ist, nähern wir uns fürstlich. John hat genug und er schießt Bob in den letzten Schüssen und das war's. Also, und Fortsetzung folgt.
Es gab doch noch einen Kommentar, das habe ich jetzt gesehen, bei unserer Folge 198 SG1 Staffel 8 Folge 18. Jim dort schrieb auf unserer Website Isador, oh, das sind wieder so komische Sonderzeichen. Isador Jim, glaube ich. Wenn du erkennst, dass das Hören Wissen ist, was? Hören? Vielleicht höres? Dann wurde der Podcast schon vor langer Zeit zubereitet. Thomas hat die hier wohl bekannteste Rolle von George Zunza vergessen zu erwähnen. Also zumindest ich erinnere mich immer an diese Rolle, wenn sein Name fällt. Er spielte Sergeant Max Creary in der ersten Staffel von Law and Order, eine Hauptrolle. Okay, ja, dann haben wir das doch hiermit ergänzt. Grüße gehen raus natürlich an dich. Dann zur Trivia. Genau, dann haben wir wieder einen Verlust. Dem Podcast des Sci-Fi-Channels zufolge gab es wohl auch Pläne, hier zu zeigen, wie eine dinosaurierähnliche Kreatur durch das Gate kommt. Das haben sie aber aus Budgetgründen verworfen. Ja, fände ich auch komisch, aber okay. Ja, McKay, ja, zitiert halt hier nochmal so diesen Neil Armstrongs Spruch, beziehungsweise macht er ein bisschen anders. Kennen wir ja schon von Teal'c aus SG1. Genau, und hier der Tod von Peter Crodin ist eben so eine Unterwanderung des Redshirt-Klischees. Fehler. Die Szenen mit geringer Schwerkraft waren gut gemacht, mit einer Ausnahme, als McKay in den Satelliten hineintriftet, schleppt er einen Äquatorgenerator hinter sich her. Wenn er zum Stillstand kommt, sollte der Äquatorgenerator in derselben Richtung weitertreiben, bis ihn wer aufhält. Als McKay Dr. Peter Crodin erneut anweist zu feuern, leuchtet der Naquada-Generator nur auf der linken Seite und nicht auf der rechten Seite. Dann hat sich noch der Schauspieler Paul McGillion in einem Interview mit Steve Aramo vom Sci-Fi and TV Talk geäußert. Also jetzt übersetzt, ne? Was das Siege betrifft, so habe ich darin eine Reihe interessanter Szenen. Da David Hewlett und ich haben darin sogar ziemlich viel gemeinsam zu tun. Ich möchte nichts verraten, aber in vieler Hinsicht ist das Siege eine Hommage an unsere Pilotfolge. Beckett wird wieder einmal in bestimmte Situationen gebracht, an denen er eigentlich gar nicht teilhaben will. Sie müssen jedoch, also muss ich da einschalten, um zu sehen, wie der arme Kerl damit klarkommt. So, das dazu. Zitat der Woche, Stevie, wie sieht es da bei dir aus?
Ich habe die Szene am Anfang, wo sich Zelenka und Worte ein bisschen streiten und Zelenka meint, dass er ein kleiner, armseliger Mann ist und wo er mit dem Zeigefinger auf ihn deutet, ich fand ihn irgendwie ganz witzig. Das wäre jetzt so meine Szene.
Okay, Thomas, bei dir?
Ich habe das am Anfang genommen, wo McKay auf den Arsch fällt und da sagt: Oh Gott, Bandscheibenvorfall, Bandscheiben, das wird ein Leben voller Schmerzen sein. Au, au, au.
Sehr gut. Ja, ich habe was von wir, das war auch, wir alle jetzt heute was vom Anfang, aber ist ja okay, wo sie meint, da ging es um diese Selbstzerstörung und dann, ja, ich bin froh, dass sie meinten, ich müsste das unbedingt sehen. Jetzt kann ich meine Albträume noch lebendiger gestalten. Also, auch ganz nett, haben nicht so viele Wir-Zitate dabei irgendwie und ja, fand ich ganz witzig. Ja, womit wir zum Fazit kommen, da ist natürlich Stevie als Gast zuerst gefragt, wie er denn diese Folge findet. Ja, genau, leg einfach mal los.
Ich fand es ja ganz okay. Es hatte ein paar Sachen, die nicht so ganz gestimmt haben. Alleine mit diesem Lebenszeichendetektor, das fand ich irgendwie komisch. Mit den Basisschiffen, erst sind es fünf, dann auf einmal nur drei. Das fand ich komisch. Also ich würde da Folgen Daumen in die Mitte geben. Also weder nach oben noch nach unten, so Mittelding, weil die nächsten Folgen sind dafür halt deutlich besser. Das ist halt ein schöner Start als Finale von der ersten Staffel.
Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich. Hatten wir ja auch, Thomas, glaube ich, in den letzten beiden Folgen, man kommt da immer so durcheinander, hier immer SGA, SG1, SGA, dass man immer so Folgen hat, die dann auf dieses Zusammentreffen und die große Schlacht nach dem Motto hinarbeiten. Hier ist es schon näher gerückt, ne? Aber ich denke auch, da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben. Natürlich haben wir jetzt einen Crewmember wieder verloren, was ja eigentlich immer einen Impact haben sollte, hat es. Denke ich mal auch. Was ich jetzt hier persönlich schön fand, wo man vielleicht gar nicht so gedacht hätte, ne, hatten wir, glaube ich, in der Folge auch nicht gedacht, wo dieses Satellit gefunden wurde, dass, ja, dass er dann noch einmal wirklich noch mal vorkommt, beziehungsweise konnte man das, ja, wenn man es nicht weiß, nicht so erahnen, weil Stargate ja oder auch wie alle Serien immer mal so Dinge aufgreift, die vielleicht interessant werden, wenn es fortgeführt oder nochmal aufgegriffen wird und dann wird es vergessen. Aber hier hat man sich besinnt, dass das jetzt hier Sinn ergeben könnte, den zu nutzen und eben. Ja, dass man noch eine Waffe sozusagen hat. Ja, wäre auch zu so schön, wenn das alles so geklappt hätte, ne? Wenn jetzt irgendwie die drei Race-Schiffe auf einmal zerstört wären, dann hätte es jetzt diesen drei Teile auch so vielleicht nicht gegeben. Deshalb würde ich mich da anschließen. Es war auf jeden Fall schon besser als die letzte oder auch die letzten beiden SGA-Folgen. Ich würde sagen, auch Daumen zur Seite, aber er zuckt so leicht schräg nach oben, wenn man es jetzt gerade im Vergleich zu den letzten beiden SGA-Folgen sieht.
Ja, wir verlieren wieder eine Personalbesetzung. Das kommt ja schon mal vor. Wir haben ein Wraith-Schiff geschafft. Wenn man weiß, dass das ja ein Dreiteiler ist, weißt du, pro Folge eins, dann sind sie durch. Wobei wir immer noch nicht sicher sind, ob es wirklich drei waren oder fünf oder ob das andere Dinger waren. Wie dem auch sei, ja, puh, irgendwie so Lazy Writing. Vermutlich hat man das hier deutlich nach der Folge geschrieben, wo der Wraith Atlantis gescannt hat. Ne, weil, wie gesagt, der überlebt keine 2, 3 Wochen ohne irgendwas, glaube ich nicht. Der hat jetzt auch keine von diesen Schlafkammern oder sowas. Die wird es in Atlantis nicht geben. Ob der jetzt so lange überlebt hätte, weiß ich nicht. Warum sie sich die Mühe machen, jetzt irgendwie umständlich irgendeinen Krankheitsdetektor irgendwie zu nutzen, damit man Lebenszeichen identifiziert, ich weiß es nicht. Das ist auch so ein bisschen komisch. Ja, Auftakt zu einem relativ guten Dreiteiler, hätte ich mal gesagt. Das ist okay, kann man so machen. Gibt aber deutlich Besseres. Ein Daumen in die Mitte.
Ja, dann sind wir ja irgendwie alle der gleichen Meinung. Wie konnte das passieren? Müssen wir das jetzt nochmal aufnehmen oder? Nein, alles gut. Ist ja okay. Ist das witzig? Hätte ich gar nicht gedacht, aber okay. Genau. Nicht zu vergessen, nächste Woche springen wir natürlich rüber wieder ins SGC, hätte ich fast gesagt, zu SG1, wo es auch mit dem Zweiteiler weitergeht, und zwar Möbius Teil 2. Ja, ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen, Bewertungen und das Ding hier überall empfehlen. Monetär könnt ihr uns über PayPal unterstützen, das geht über Ko-fi, da braucht ihr keine Anmeldung für, sondern nur eine E-Mail-Adresse und PayPal, das haben ja die meisten von euch, wer das mal machen möchte. Ansonsten hört gerne nächste Woche auch wieder rein und ja, Stevie, schön, dass du da warst und
Ja,
dann bis
danke fürs
demnächst,
dabei
ne?
sein.
Sehr gerne. Tschüss,
Jo.
habt einen schönen
Tschüss.
Sonntag.
Ciao.